Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, es wird langsam Herbst und deshalb ist nun die Zeit gekommen, das nächste Gartenjahr zu planen und die entsprechenden Pflanzen in den noch warmen Boden zu bringen. Und die allermeisten Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner denken nun wahrscheinlich vor allem an Stauden und Gehölze. Aber es gibt natürlich auch noch die vielen, vielen Pflanzen, die aus einer kleineren oder größeren Zwiebel herauswachsen. Und auch gerade die sind immer sehr früh im Jahr am Start, zeigen sich also bereits oft schon Ende Januar oder Anfang Februar. Wildarten des Schneeglöckchens oder frühe Sorten blühen sogar bei Schnee den ganzen Winter durch. Und die gelben Winterlinge gehören ebenso zu den absoluten Frühblühern. Das ist nicht nur für uns Menschen angenehm, weil diese Pflanzen schon früh im Jahr Farbe in die Beete bringen und den grauen Winter so ein bisschen vertreiben. Nein, vielleicht noch viel wichtiger ist es, dass sie die ersten Trachtpflanzen der Wildbienen sind. Die fliegen nämlich schon viel eher umher als die Honigbienen und brauchen ja natürlich auch Nahrung. Blumenzwiebeln sind also aus vielen Gründen enorm wichtig und auch schön. Deshalb soll es in diesem Podcast auch um Blumenzwiebeln gehen, aus denen wunderschöne Pflanzen wachsen. Mein Name ist Ralf Walter und ich kümmere mich für NDR 1 Niedersachsen um alles, was mit dem Garten und Pflanzen zusammenhängt. Für diesen Podcast bin ich einmal zu meinem Experten in den Berggarten in Hannover gefahren. Bei mir ist der absolute Pflanzenfachmann Ingmar Guldner, Gartenmeister hier im Berggarten. Mensch Ingmar, das freut mich wirklich, dass wir auch mal hier sind bei dir an deiner Arbeitsstelle, umgeben von alten Bäumen und fantastischen Pflanzen. Hallo.
Ja, hallo Ralf. Toll, dass du aus deinem Studio mal heraus zu mir mitten in die Pflanzenwelt gekommen bist. Schön.
Ingmar, warum ist denn genau jetzt die richtige Zeit, um sich mit Blumenzwiebeln zu befassen?
Ja, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Im Herbst heißt es, die Blumenzwiebeln zu pflanzen, die du im nächsten Frühling blühen sehen möchtest.
Also wir bereiten jetzt schon das nächste Jahr vor. Wer da nicht mitzieht, hat im nächsten Jahr, ja, guckt so ein bisschen in die Röhre, hat also keine schönen Zwiebelblüher im Vorgarten oder auch im hinteren Gartenbereich.
Dann wird es schwieriger, dann muss man quasi Topware kaufen, die man dann ins Beet setzt. Gibt es ja auch. In Holland wird ja vieles vorgezogen oder angetrieben, was man dann im Topf kaufen kann und ins Beet setzen kann. Aber die normale Gartenlösung ist die des Herbstes.
Das heißt, dann ist für euch jetzt auch so Hochbetrieb. Wie viele Blumenzwiebeln stecken denn hier im Berggarten?
Ja, jedes Jahr kaufen wir für die Herrenhäuser Gärten, halte ich fest, rund 70.000 Blumenzwiebeln.
Meine
50.000
Güte.
Ja, für den großen Garten, 20.000 für den Berggarten. Der überwiegende Teil der Blumenzwiebeln ist für die Saisonbepflanzung. Hinzu kommt dann ein kleinerer Teil, der so in die Staudenflächen des Berggartens gepflanzt wird und dort auch für die nächsten Jahre stehen bleibt und uns erfreut. Also kein einjähriges Feuerwerk, sondern so wiederkehrende Freude.
Mhm. Und diese 20.000 Blumenzwiebeln, das ist dann dein Job, da legst du dann morgen mit los und auf geht's?
Ja, ganz so nicht. Da wird sich richtig konzentriert. Das heißt, alle Mann, alle Ecken und dann geht's los nach einem bestimmten System, nach Pflanzplänen, wird dann eins nach dem anderen richtig systematisch abgearbeitet und dann sind wir auch gespannt, wie es dann nächstes Frühjahr wieder aussieht.
Na gut, aber so ein bisschen könnt ihr es ja schon erahnen. Ihr habt ja schon, wie du sagst, einen Pflanzplan. Wo kommt welche Zwiebel rein? Das ist ja im Privatgarten vielleicht auch so ein bisschen zu empfehlen, dass man nicht so, ja, da mal was hin und da mal was hin, sondern auch ein bisschen mit Struktur.
Genau, deswegen kann man sich das auch jetzt in Ruhe überlegen und dann seine Einkaufsliste schreiben. Interessant ist nur, wie der Jahresverlauf ist. Natürlich sind immer Blütezeiten angegeben, aber es kommt dann doch anders. Wenn eine lange Wärmeperiode ist, kommen manche Farben zusammen, die man gar nicht so voraussehen konnte. Oder es ist ein länger andauernder Kältezug dann im Frühjahr und dann kommt manches gar nicht zusammen, was man eigentlich so schön in Harmonie geplant hat. Also so eine gewisse Spannung bleibt dann doch immer wieder.
Ja, das ist ja, ne? Spannung gehört in den Garten. Überraschung und immer was Neues und kein Garten ist wie der andere und auch in jedem Jahr verändert sich der Garten.
Richtig. Immer wieder ein Abenteuer, aber das ist ja auch die Spannung, die einen immer wieder wach hält und die man, wo nichts monoton so abläuft.
Gut, dann zurück zu den Blumenzwiebeln. Du hast ja ein paar mitgebracht. Ich ziehe die mal hier weiter ran. Das ist ja so ein großes Tablett sozusagen mit so ein paar kleinen Köpfchen noch drin.
Ja, normalerweise jetzt, wenn du in den Gartenmarkt gehst oder so, sind die Blumenzwiebeln ja trocken und lose verpackt. Entscheidend ist die angegebene Größe. Ich habe hier ein kleines Maßband und mit dem kannst du mal messen. Und zwar misst man zum Beispiel bei einer Tulpe, wenn du die hier mal so nimmst,
ach, das ist
die wir hier haben, ja, den Umfang. Was siehst du hier? Ja, so 12 Zentimeter oder was sind das? Also normal, wenn du einkaufst, kontrollierst du die angegebene Größe oder wenn wir hier die Lieferung bekommen mit der wirklichen Größe. Im Laden hast du natürlich das nur so ein bisschen im Gefühl.
Ja, die sind ja so in so Tüten dann gepackt. Ne? Oben ist meistens ein Pappschild dran und unten dann so ein Beutelchen, dann sehe ich die auch.
Ja, aber du kannst sie natürlich nicht messen. Aber was du machen solltest, das ist, dass du eine Drückprobe vornimmst. Nimm also mal hier so eine schöne Kaiserkrone in deine Hand.
Also eine Kaiserkrone, mal, man sieht es ja jetzt nicht, aber die ist so ungefähr so groß wie eine, wir sagen, eine Apfelsine oder eine Faust. Ja. Ne? Schön so ein bisschen gelblich-weiß.
Und jetzt machst du eine Drückprobe. Drück mal die Kaiserkrone. Keine Pressprobe bei deinen Muskeln. Aber wenn du jetzt merken würdest, was hier nicht der Fall ist, dass sie nicht fest ist, dann ist die Pflanze nicht in Ordnung. Das heißt, Fäulnis im Herz oder sowas. Dann solltest du die nicht kaufen.
Also die soll nicht nachgeben, wenn ich da so ins Zentrum drücke. Also hier oben muss ich jetzt sagen, bei der Kaiserkrone hat es ein bisschen Patsch gemacht.
Ja, bei Zellen und bei deiner Muskelausbildung hier.
Ja, okay. Das hier, Tulpe, jawohl, sieht man. Also die ist natürlich viel kleiner als die Kaiserkrone.
Hier bei der Tulpe sieht man zum Beispiel schön diese kleine Spitze.
Ja. Ne?
Das ist ja quasi die angelegte Sprossachse. Du kannst die Zwiebeln natürlich auch andersrum pflanzen, aber tendenziell sollte die Spitze nach oben zeigen. Dann dauert es zwar nur länger, wenn du sie nach unten legst, bis der Trieb oben ankommt, aber es kostet die Blumenzwiebel ja Kraft.
Sie würde sich dann winden.
Ja.
Also, also das ist ja immer so ein Punkt, wo, glaube ich, ganz viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, ja, vermute ich mal, also bei mir war es jedenfalls so, als ich angefangen habe, die Frage, wie kommt so eine Zwiebel, wie rum kommt die in den Boden? Du hast es gerade schon gesagt. Wenn ich mir die Zwiebel ansehe, ja, eine Zwiebel, klar, die ist nicht ganz rund und oben läuft sie dann so ein bisschen spitz zu und unten ist so eine Art Basis, da hängt auch noch was dran. Soll ich das mal abmachen? Ups. Ich hoffe.
Ja, die Schalen kann man abmachen, kann man auch dran lassen, solange sie nicht zu Fäulnis führen. Ist das okay? Ne?
Also mit der Spitze nach oben kommt sie in den Boden. Ja. Und wie tief kann man da
auch? Du siehst ja auch den Wurzelansatz, sodass du da sehen kannst, da werden sich die Wurzeln wieder verstärkt bilden, wo sie dann einwurzelt. Ne? Und ja, grundsätzlich heißt es so zweifache Größe der Blumenzwiebel. Das heißt, wenn du jetzt mal nachmisst,
hast du mal, da so? Zollstock mal rüber, haben wir ja mitgebracht hier. Ne? So. Hier ist der Zollstock, den halte ich mal hier ran. Ja, und es kommt noch eine Wespe angeflogen, die will sich das auch ganz genau ansehen. Das ist ja hier auch alles Natur, wo wir sind. Na, guck mal, da ist die schöne Tulpenzwiebel. Ich muss erstmal hier mit der Wespe so ein bisschen gucken. Wie lang ist die denn eigentlich? Einen halben Zentimeter. So, also die Tulpenzwiebel ist 5 Zentimeter.
Ja, 5 Zentimeter mal 2 sind 10 Zentimeter.
Okay.
Der Sinn der Sache ist der, dass es letztlich berücksichtigt, dass ja die Blumenzwiebeln ganz unterschiedliche Größen haben. Wenn du hier meinetwegen so einen kleinen süßen Krokus siehst im Vergleich zu dieser Kaiserkrone, die eben in deiner Hand komplett umschlossen hast, das ist ja sehr unterschiedlich. Und wenn du jetzt zweimal die Tiefe nimmst, also 10 Zentimeter, gräbst du das Loch aus, setzt sie rein und es ist noch 5 Zentimeter Bodenüberdeckung über der Zwiebel quasi dann drüber.
Ja gut, das versuche ich doch gleich mal. Dann pflanze ich doch jetzt mal hier so eine schöne Tulpenzwiebel. So, und da gehe ich mal hier, drehe ich mich ein bisschen. Hier ist auch schon die Stelle, wo sie rein soll.
Genau.
Also dann pflanzen. Vorher
ist natürlich der Boden ein bisschen gelockert, so, dass du gut reinkommst.
Und das ist auch wichtig, es soll ja nicht so anstrengend werden, denn wenn ich hier 20.000 pflanzen soll, innerhalb von wenigen Tagen, hätte ich ja, glaube ich, auch ganz schön was zu tun. So, ich habe hier so ein Loch jetzt gegraben und jetzt nehme ich nochmal den Zollstock. Halte den mal da rein.
Ja, und was
hast du? Ein bisschen noch. Also wir hatten hier gesagt...
Also du kannst ruhig ein bisschen tiefer fassen, dass noch ein bisschen lockern, dann kann sie auch besser einwurzeln, aber dann musst du wieder ein bisschen
und reinstreuen. Die Breite des Lochs ist nicht so wichtig, ne?
Das also, ist okay, solange die gut reinpasst und ein bisschen locker da sich in den Boden anschmiegt.
Dann mache ich die da jetzt mal rein. So, mit der Spitze nach oben. Aber halt, jetzt fällt mir noch mal was ein, Ingmar. Es gibt ja auch die Wühlmäuse.
Ja, das wäre die eine Variante.
Die fressen ja auch gerne so Blumenzwiebeln.
Ja,
wie kann ich
Tulpen,
die denn da schützen?
Naja, es ist schon ein ganz schöner Aufwand, wenn man so sieht, wie man die schützt. Aber du könntest ein Drahtgestell herstellen. Mhm. Das heißt, du nimmst einen Draht, möglichst so 12 mm Netzweite, dass die nicht direkt dort hinein können. Und umgibst damit, umgarnst quasi deine Blumenzwiebel.
Ja, und wie es der Zufall will, haben wir natürlich so einen Hasendraht hier auch liegen.
Vorbereitet, ne?
Ich knicke den mal so ein bisschen.
Das hört die Tendenz ist natürlich, dass du jetzt das nicht für jede einzeln machst, wenn du 100 Stück pflanzen möchtest, sondern dann immer so in Tuffs etwas größere Drahtgestelle dir oder Drahtkörbe selber baust oder sowas.
Ne? Aber ich meine, der ist noch ein bisschen groß, dieser Draht. Ich nehme mal hier so eine so eine, sagen wir mal, Eisenschere?
Ja, oder? Das wäre die eine Variante, dass du ein bisschen kleiner machst. Die andere wäre, dass du 2-3 Tulpen mehr hineinnimmst.
Hier Gartenmeister, sag mal, muss man das Ding noch irgendwie entsperren, damit es auch richtig geht?
Ja, sehr gut. Jetzt hier nimmst du da.
Ja, so einfach ist es nicht. Was? Also da war so ein kleiner Sicherungsbügel. Und jetzt knipse ich hier nochmal so ein bisschen was weg. So. Denn das waren doch ein bisschen, und wir wollen ja nicht verschwenden hier, also jedes...
Ja, muss ja auch reichen für deine nächsten 100 Stück.
Ja, so, ich glaube, das ist jetzt schon, ja, so kommt's hin. Die Schere brauchen wir erstmal nicht mehr, jetzt kommt die Zwiebel da rein. Jetzt mache ich mal hier so...
Sehr gut, wichtig, oben ein bisschen Luft lassen.
Ja, ne? damit die Pflanze da auch rauskommt.
Damit der Trieb dann schön nach oben...
So, also, ja, und ich finde, also er sieht toll aus, oder?
Du hast ja elegant gemacht, du hast ja wirklich ein gutes Händchen für, muss ich ja sagen.
Ja, so ein Hasendraht um eine Zwiebel wickeln, das kann er schon. So, jetzt kommen wir mal wieder hier zum Pflanzloch.
Du könntest jetzt auch,
ja,
die, das hängt natürlich von der Bodenart ab, ob du jetzt noch eine Drainage anlegst, das heißt...
Ach, so ein bisschen Sand.
Ja, so ein bisschen Sand, damit sie nicht in irgendeine Staunässe kommt oder sowas.
Gut, ne? Und ich glaube, so 5 cm soll man da Sand, ne,
ja, damit... dementsprechend müsste natürlich das Loch dann auch ein bisschen tiefer hängen. Ja. Hier haben wir einen sehr schönen, sandig,
großen,
durchlässigen Boden.
Hier ist ein toller
Boden. Da kannst du direkt rein.
Da kommt sie jetzt so in das Pflanzloch, damit, also oben so ein bisschen diesen Draht... Käfig offen lassen, damit später auch
schön
die Tulpe da rauskommt.
Hineinsetzen locker und dann locker verfüllen.
Locker verfüllen. Mit
lockeren Händchen.
Na, ich nehme lieber die Schaufel.
Sehr gut. Hier, ne? Etwas andrücken.
Na, Moment,
damit die Blumenzwiebel so weit guten Kontakt hat. Ja, schon in den einzelnen Schichten.
Ach so.
Sehr gut, ja.
Mensch, hier lernt man ja immer auch noch was.
Ja.
So, gut. Darf ich auch mal drauf treten oder
eher sehr nicht? Schön, eher nicht, ne, weil dann die Verdichtung doch ein bisschen zu groß
ist. Du meinst, das Gewicht ist. So, aber das jetzt, ne, Körbchen sieht man nicht mehr, Pflanze ist gut im Boden.
Sehr gut.
So, und jetzt auch noch mal ein bisschen Wasser drauf.
Jetzt noch mal angießen, damit so ein richtiger Bodenschluss dann entsteht. Ne?
Gut, Vorsicht.
Da geht es gar nicht mehr ums Wasser, sondern dass die Bodenpartikel schön an die Pflanze angeschwemmt werden.
Oh, hier habe ich auch, oh Mann, der ist auch randvoll, die Gießkanne. Jawohl, das Wasser rauf auf die Tulpen.
So, lass es fließen.
So, einmal. Nochmal oder reicht
nochmal ein bisschen, ja, das ist ganz wichtig, dass sie schön einschwemmen bis unten hin. Wie gesagt, es kommt gar nicht darauf an, dass du so viel Wasser nimmst wegen des Feuchtigkeitsbedarfs, sondern
damit der Boden schön richtig fest wird,
genau,
und sich ranschmiegt. Ne?
Sehr gut.
Danke.
Ja, das reicht dann schon. Ja,
ich hätte auch gerne bekommen. Einmal noch.
Einmal noch.
So.
So. Wie der Profi. Hervorragend.
Danke. So, dann haben wir diese Tulpenzwiebel erstmal in den Boden gebracht.
Ja, jetzt heißt es, den Herbst und Winter abzuwarten und sich dann so richtig überraschen zu lassen. Ich werde es nie vergessen, wie mein Vater meine Mutter überraschen wollte. Ich glaube, 1000 Tulpen gekauft hat in unseren Garten verteilt.
In dem Privatgarten?
Wo sie einen Tag nicht da war. Ja. Und dann war natürlich die Überraschung groß, wie im Frühjahr lauter Triebe und Blüten dann erschienen.
Und es sind auch alle 1000 oder nur 999?
Nein, haben wir natürlich auch nicht nachgezählt, aber meist sagt man ja so Erfolgsrate 90%. Ne?
Mhm.
Ja, wenn du so sorgfältig pflanzt wie du eben.
Gut, also die schiebe ich mal ein bisschen zur Seite hier, die anderen Blumenzwiebeln, das machen wir dann vielleicht später. Jetzt wollen wir ja noch mal ein bisschen hier weiter gucken. Ja, wir haben jetzt nur Wasser drauf gegeben. Braucht die nicht auch ein bisschen Dünger? Will die nicht irgendwie gestärkt jetzt noch werden, bevor es in den Herbst und Winter geht?
Kann man machen jetzt als Reserve, aber grundsätzlich würde ich das erst machen, wenn die Hauptwachstumszeit dann ist im Frühjahr, weil dann hat sie den Bedarf und dann muss man halt schauen, je nachdem wie der Boden ist, ob der noch viel Reserve hat oder nicht, muss er dann halt die Nährstoffe zur Verfügung gestellt bekommen.
Genau. Und was für einen Dünger nehme ich dann irgendwie? Gibt es da einen speziellen für Blumenzwiebeln oder Zwiebelpflanzen?
Ja, du könntest zum Beispiel einen organischen Dünger verwenden, bei dem die Nährstoffabgabe dann ja, das ist das Tolle an den organischen Düngern, adäquat zur Feuchtigkeit und zum Temperaturverlauf erfolgt. Das heißt quasi mit dem, wie auch der Bedarf dann der Pflanze ist.
Mhm. Ne? Gut, also Hornspäne zum Beispiel.
Beispiel Hornspäne.
Ja, dann wollen wir mal weiter gucken. Also so eine Zwiebel, wenn ich mir die angucke, das ist ja schon ein Wunderwerk der Natur, oder?
Ja, ist schon faszinierend, wie die ganzen Reservestoffe dort aufbaut. Und dadurch, dass sie davon zehrt, dann im Frühjahr ja diesen Vorteil hat, dass sie auch schneller dabei ist und quasi noch gar nicht direkt auf die Photosynthese angelegt ist oder angewiesen ist, um dann die Blüte schnell, möglichst schnell aufzubauen.
Und auch im nächsten Jahr dann oder auch in 2 Jahren auch mal wieder so ein bisschen düngen, damit sie auch wieder ein bisschen neuen Schwung kriegt. Also stauen soll man ja auch öfter mal düngen.
Ja, müssen wir jetzt so gedanklich so ein bisschen parallel gehen. Wenn du einmal Vollpower gibst in den Saisonbepflanzungen, wo wir das danach dann ja auch wieder herausreißen für die Sommerblumenbepflanzung, da geben wir zwar den Dünger, dass sie sich nochmal gut entwickeln, aber nicht langfristig, dass sie sich vernünftig aufbauen. Wenn du die Blumenzwiebeln länger in der Staudenrabatte dann haben möchtest, dann musst du natürlich nach und nach immer wieder mit Nährstoffen ausstaffieren, weil sie letztlich die Blüte ja wieder, bevor sie einziehen, schon anlegen fürs nächste Jahr.
Genau. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen Fehler nicht begeht. Das heißt, wenn das verblüht, also wenn die Blüte verblüht ist, dann schneide ich die weg. Das soll man ja ruhig machen. Aber was ist mit dem Laub, das vielleicht auch schon so ein bisschen gelblich ist? Manchmal sehe ich da so im Frühling oder im Spätfrühling, da geht da jemand mit dem Rasenmäher über seine Wiese, da haben die Krokusse gestanden, die Tulpen, und der mäht alles einfach weg.
Ja, das ist natürlich ein Trauerspiel und der wird nicht mit einer Blüte dann belohnt. Ne?
Tut's dir
also wenn man
dabei
in Holland ist,
tut's dir
dann tut es aber auch weh, wenn quasi die ganzen Blüten in den Tulpenfeldern meinetwegen geköpft werden. Da geht eine Maschine drüber und zieht alle Blüten, schneidet die alle ab, nur damit halt Kräfte gespart werden und das dann in die nächste Saison dann hineingeht. Ne? Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Pflanze wieder viel Reserve aufbaut. Wie kann sie das anders als über grüne Blätter und grüne Stängel, wo der Prozess der Photosynthese stattfindet? Du kennst das aus dem Biologieunterricht. Also alle grünen Pflanzenteile so lange wie möglich stehen lassen, denn die bauen dann die Kraft wieder auf.
Also nochmal ganz deutlich, im nächsten Frühjahr, wenn wir jetzt im Herbst die Zwiebeln in den Boden gebracht haben, im nächsten Frühjahr kommen die Pflanzen heraus, also die Blüten. Wenn die verblüht sind, die Blüten wegschneiden, ist kein Problem, kann man gut machen. Aber die Laubblätter und den Stängel, auch den Stängel noch stehen
auch
lassen.
Den Stängel stehen lassen, wenn
so lange, wie es geht,
zu sehr stört. Ne?
Genau. Gut, und ein Punkt interessiert mich auch noch, also Vermehren von Pflanzen.
Ja.
Also bei Stauden, ich kann Stecklinge nehmen, ich kann die teilen. Was ist denn bei Zwiebelblumen? Wie kriege ich das hin, wenn ich das machen will?
Ja, also wenn du mal so eine Zwiebel dann der Zwiebel so nachforscht und die mal ausgräbst im Frühjahr oder im Frühsommer, dann siehst du, dass die sogenannte so Tochterzwiebeln oder Nebenzwiebeln ausbilden. Mhm. Die sind natürlich noch kleiner und müssen sich erst über die nächsten Jahre entwickeln. Sie blühen auch meist dann nicht gleich im nächsten Jahr. Daher kauft man ja auch meist dann größere Zwiebeln. Aber wenn man die kleinen Tochterzwiebeln sich entwickeln lässt, dann kann man sie aus einer Zwiebel ganz viele gewinnen. Dies kann man zum Beispiel sehen, wenn man Blumenzwiebeln wie Narzissen zum Verwildern nimmt. Sie vermehren sich ja dann auch an Ort und Stelle, wenn sie dort sich wohlfühlen. Und dann sind sie so richtig bestandsbildend auf der bepflanzten Wiese.
Und diese Nachkommen, diese neuen Zwiebeln, die Pflanzen, die daraus wachsen, sind genauso üppig wie die Mutter sozusagen?
Die Üppigkeit natürlich noch nicht. Das dauert so bei Tulpen zum Beispiel 3 bis 5 Jahre, bis die sich wieder so aufbauen. Das ist dann auch dieser Durchmesser der Tulpenzwiebel, der dann ja immer mehr zulegt und dementsprechend auch die Blüte dann erstmal nicht so üppig ist oder noch ausbleibt.
Also ich kenne auch eine andere Gartenexpertin, die hat mir mal gesagt, die gräbt ihre Tulpenzwiebeln immer wieder aus und holt neue, weil sie hat immer Angst vor Tulpenbrand. So eine Krankheit, die sich dann bei den Tulpenzwiebeln ausbreiten kann.
Ja, die Frage ist, ob sie das dadurch, das ist ein ganz großes Thema, ob sie das dadurch verhindern kann, dass sie dann ausgräbt, weil du bringst ja meinetwegen auch den Pilzbefall, die ganze Situation der Infektion im Boden dann ja schon mit der Tulpenzwiebel mit hinein. Das heißt, man sagt so, es braucht mindestens 10 Jahre, 8 bis 10 Jahre, wenn du den Boden nicht mit Tulpen versorgst, bis er wieder so infektiös nicht wirkt, gereinigt ist oder sowas. Dann gibt es natürlich die chemische Variante dort in Holland oder sonstige, wo angezogen wird. Oder aber du hast einfach eine Wechselbepflanzung oder aber einen Bodenaustausch. Ist natürlich sehr aufwendig, aber kannst du natürlich auch in kleinen Parzellen dann machen.
Na gut, das will ich mir schon überlegen. Gut, du hast die Tochterzwiebeln angesprochen, aber natürlich vermehren sich die Zwiebelblumen auch über Samen. Und wenn ich da mal an das Schneeglöckchen denke, beim Schneeglöckchen ist es ja so, am Samen, da hängt so ein kleiner Nährkörper dran. Und ja, jetzt kommen die Ameisen ins Spiel. Der Samen mit dem Nährkörper fällt auf den Boden. Dann kommen die Ameisen, gehen ran an den Samen, weil die nämlich den Nährkörper so gerne fressen wollen und knabbern an dem rum, schleppen den Samen so ein bisschen weiter, immer so ein bisschen weiter in den Garten und so. Und irgendwann ist ja der Nährkörper aufgefressen und dann lassen sie den Samen einfach liegen und schwupps, entwickelt sich an einer Stelle, wo ich es vielleicht gar nicht geahnt hätte, wieder ein neues Schneeglöckchen.
Ja, super, da wundert man sich. Ne? So gehen an merkwürdigen Stellen dann Jungpflanzen auf, zwischen Wegplatten, inmitten von Stauden oder Gräsern, oft im Rasen oder auch in Pflasterflächen oder sowas. Und da ist es übrigens gar kein Problem, dass du die jungen Pflanzen so ein bisschen vorsichtig ausstichst und an einem Platz setzt, wo er sich weiter ausbreiten kann, ohne dass du dann mit dem Rasenmäher darüber fährst.
Also wenn ich das jetzt nochmal so bildlich vor Augen habe mit den Ameisen, mit dem Nährkörper und mit dem Samen, dann muss ich ja sagen, die Natur ist wirklich einzigartig und immer wieder überraschend.
Faszinierend, ne? Wie sich das eine und das andere so richtig wie Zahnräder dann ergänzen. Ne?
Genau, einfach super.
Aneinander greift.
Es gibt Pflanzen, die ihre Nährstoffe über Wurzeln beziehen. Die meisten Stauden machen das so und auch die Gehölze. Dann gibt es die Gruppe der Pflanzen, ja, die aus einer Zwiebel ihre Kraft holen. Das ist ja das Thema heute. Dann gibt es aber auch noch Rhizome und Knollen. Ingmar, fangen wir doch mal mit den Knollen an. Wie unterscheiden die sich?
Jetzt geht es richtig in die Botanik hinein, ja.
Aber, also kannst du was dazu sagen oder wollen wir überspringen?
Nein, natürlich. Knollen sind ja... Du hast immer deine Kartoffelknolle im Hinterkopf, sind im Gegensatz zu Zwiebeln nicht aus Schalen. Wer die Kartoffel mal durchschneidet, hat ja da keinen Schalenaufbau oder aus so Schuppen aufgebaut, sondern sie bilden ein einheitliches so Ganzes. Die Nährstoffreserven werden in den fleischigen Wurzeln, also in diesen Wurzelknollen oder in den Stängeln, also da gibt es auch Stängelknollen gespeichert. Und auf der Wurzel oder auf den Stängeln befinden sich dann sogenannte, hast du sicherlich auch schon gesehen, Brutzwiebeln, also so Augen, aus denen sich dann die Wurzeln und die Triebe entwickeln. So, eine der beliebtesten Knollenpflanzen jetzt bei unseren Blumenzwiebeln ist, kennst du auch, der kleine Krokus. Ich habe hier mal einen mitgebracht, siehst du hier. Und wenn du den durchschneidest, machen wir jetzt nicht, dann hast du dort quasi keine Schuppenbildung. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Wurzelknollen, so mit herrlichen Blüten dann.
Und welche Pflanzen gehören dazu? Vielleicht kannst du auch mal ein paar nennen, dass das nochmal deutlich wird.
Ja, der Krokus. Oder wenn du zum Beispiel an den Sommer denkst, das kennen ja viele, die Dahlien, das ist so dieser Knollenbringer, der richtig die Reservestoffe speichert. Und dann kann man aus der Kraft heraus dann durchtreiben. Ne?
Dahlien hat ganz wunderschöne und ganz viele unterschiedliche Blütenformen, strahlenförmige Dahlien, Anemonenblütige oder
Pompon-Dahlien,
Semikaktus-Dahlien und was es nicht alles gibt. Aber ich finde die auch ganz schön, aber die müssen ja leider im Herbst, also praktisch in dieser Jahreszeit, dann bald raus, wenn der erste Frost über sie gegangen ist und die Blätter so matschig runterhängen. Dann hat man wieder ein bisschen Arbeit.
Ja, die müssen gesichert werden. Da ist ein bisschen anders der Rhythmus, weil das ja Sommerblüher sind. Die bestellt man auch oder werden auch angeboten dann erst im Frühjahr. Ne? Und jetzt, wenn der Herbstgeophyten, die du jetzt setzt, die sind relativ zeitig dann mit der Blüte dran. Und die Dahlien oder dann auch, wenn wir zu den Rhizomen kommen, dann zum Beispiel die Kanna, also das indische Blumenrohr, die bekommt man dann erst meist im Handel dann im überwinterten Zustand, also jetzt dann im Frühjahr.
Und du hast es gerade gesagt, Geophyten, das ist also der Ausdruck, den der Gartenmeister für Blumenzwiebeln verwendet.
Ja, und wenn wir es jetzt noch komplettieren wollen, dann kommen wir noch zum Rhizom.
Ja.
Das ist in der Botanik, also meist unterirdisch oder dicht über dem Boden wachsendes Sprossachsensystem.
Kannst du es nochmal sagen?
Ein Sprossachsensystem, also ein Erdspross. Und auch der speichert wieder Reservestoffe und besitzt Knospen, an denen die Pflanze wieder austreibt. Beispiele sind hier, ich habe dir auch was mitgebracht hier in dem Schälchen, zum Beispiel das schöne Buschwindröschen.
Aha,
hier kannst du das sehen, das hat so langgezogene kleine Rhizome und da sind einzelne Knospen so dran, da treibt es dann wieder aus.
Sieht so ein bisschen aus wie ein behaarter Regenwurm.
Ja, genau, und dann habe ich hier noch das schöne Maiglöckchen, was auch so da ein Vertreter wäre, wo du auch so siehst, die langen Dinger dann hier, kannst du schön sehen.
Ja, ne? Genau. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen über empfehlenswerte Pflanzen sprechen, die aus Zwiebeln wachsen. Und lass uns doch mal mit den Frühblühenden beginnen. Das sind ja unter anderem die gelben Winterlinge und schön. Die weißen Schneeglöckchen. Die Winterlinge finde ich, obwohl sie ja eigentlich eher sehr klein und so ein bisschen zart aussehen, total faszinierend. Wie so kleine Sonnen leuchten einem die Blüten dann schon Ende Januar oder Anfang Februar entgegen und machen schon so richtig Lust auf Frühling. Und wie ich eingangs ja auch schon sagte, die Wildbienen wollen ja auch was haben, also die bedienen sich da auch ganz gerne an den Winterlingen. Gibt es da so vom Fachmann die Empfehlung, welche sind dann besonders gut zu pflanzen?
Ja, also jetzt zunächst toll wirken bei uns hier im Berggarten zum Beispiel die Winterlinge zusammen mit diesen blau-violetten Elfenkrokussen. Kennst du sicherlich auch, die zeitgleich blühen. Bei den Winterlingen übrigens unterschätzt man auch die spätere Laubbildung. Die sind ganz schön einnehmend und können sich so große Flächen erarbeiten sozusagen. Die bilden dann Samen aus und können sich auch selbst aussehen an zusagenden Stellen. Interessante Sorten, wenn du mich so fragst, ist aber natürlich was so für Liebhaber, die dann auch ein bisschen sammeln wollen. Das sind ja so kleine, ich habe dir ja auch mal eine mitgebracht, so kleine süße schwarze Kügelchen, die man dann sehen kann. Ne? Aber für Liebhaber die Sorte Schwefelglanz, so ganz in hellgelb blüht die dann. Oder auch Winterzauber.
Winterzauber hört sich schon...
Die erste Sorte ist ganz früh im Jahr blüht, manchmal sogar schon im Dezember.
Also nochmal, weil man kann es ja jetzt im Radio und sonst wo man es hört, nicht sehen. Diese Winterlingzwiebeln, die sind ungefähr so groß, wie so ein 1-Euro-Stück.
Ja.
Ne, so in der Größe.
Ja, wenn es eine gute Qualität ist. Ne? Also die kommen ja relativ eingetrocknet. Kann man auch noch mal in ein Glas Wasser tun. Das ist so ein bisschen aufquellen, bevor man sie setzt. Oder aber über Saatgut dann, wenn du vielleicht einen Nachbarn hast, der da Saatgut angesetzt hat. Oder wenn die sich so leicht aussehen, die Sämlinge, die einfach mal eine Schaufel mitnehmen und bei dir hineinsetzen.
Gut, die kommt jetzt mal wieder ins Körbchen. So, rein damit, denn die wollen wir ja nachher vielleicht noch pflanzen. Ne? Das haben wir uns ja noch vorgenommen.
Richtig.
Gut, ja, du hast es gesagt, es gibt da so richtige Raritäten. Ich habe mal gelesen, in England gibt es Pflanzenbörsen, da werden Schneeglöckchen so mit bis zu 100 Euro gehandelt. Ist ganz schön happig, aber wahrscheinlich für Liebhaber auch ein Preis, den die gerne zahlen.
Ja, ist natürlich so ein bisschen Sammlerleidenschaft, weil wann blühen dann die Schneeglöckchen, je nach Witterungsverlauf natürlich. Januar, Februar, März, dann, wenn vielleicht noch Schnee liegt oder sowas. Und dann die kleinen Blüten da, 10, 15 Zentimeter, wo du wirklich dann die kleinen Zeichnungen wahrnehmen musst. Da musst du ja quasi auf dem Boden robben. Hast auch vielleicht nicht so die Muße draußen, dich da so zu bewegen. Also ist schon was für Freaks, ne?
Ja, gut. Es ist dann halt wirklich die Leidenschaft, die dahinter steht.
Ja, aber es macht natürlich Spaß, ne? Also interessante Sorten. Auch was für Anfänger oder sowas sind hier. Atkinsii kennst du vielleicht. Mhm. Oder auch Jacquenetta.
Gut,
ist eine sehr schöne gefüllte Schneeglöckchensorte. Die äußeren Blütenblätter zeigen so ein grün gestreiftes Spitzchen.
Voll
und die grüne Markierung bedeckt die inneren Blütenblätter nicht ganz. Siehst du, wenn man dann ins Schwärmen gerät. Und deswegen gibt es nicht nur die Schneeglöckchen-Märkte in England, sondern das springt so ein bisschen nach Deutschland über.
Gut, jetzt kann ich auch mal wieder.
Dann jetzt du.
Okay. Bei Schneeglöckchen denke ich ja aber immer weißes Glöckchen sozusagen, grüner Stiel. Aber man muss wirklich ganz genau hingucken. Da sieht man schon enorme Unterschiede an der Blüte.
Ja, du musst dich ein bisschen dem Boden entgegenlegen. Also weil die meisten ja auch nicht nach oben schauen, sondern wieder als Glöckchen nach unten hängen. Und dann siehst du den Unterschied im Aufbau, gefüllt, einfach. Mhm. Und wie die grüne Zeichnung dann ist. Natürlich auch die Blütengröße. Also es gibt viele Unterschiede
Ja, ich sehe mich schon vor dem Schneeglöckchen liegen. Und
wenn du einmal anfängst,
Augen drauf, ne?
Dann
hat es dich erwischt.
Dann erwischt es einen. Ja, mich noch nicht, aber...
Ich bin nah dran, so wie es aussieht. So, die Wildbienen habe ich ja erwähnt. Welche Pflanzen wären denn noch interessant für Wildbienen? Krokusse?
Grundsätzlich ist es natürlich toll, nach den Krokussen, jetzt wenn die Frühblüher so richtig in Gang kommen, weil sie, wie du schon sagtest, das Einzigartige ja von der Blütezeit her sind, diese Kegelblume oder das schöne Blausternchen, die Sternhyazinthe, der Schneestolz oder auch die Traubenhyazinthe, die sind da wichtig in dieser Nahrungskette, Nahrungsangebot.
Also aber sind ja nicht nur Nahrungsangebot, sondern auch für uns optisch ganz toll anzusehen.
Das schon ist ja quasi das Tolle daran, dass wir zum einen uns daran freuen können, aber nicht damit mit dieser Freude alleine sind.
Auch die anderen, die kleinen Brummer, die da drauf landen und dann Pollen und Nektar sammeln, freuen sich natürlich. Mir gefallen ja auch die lilienblütigen Tulpen ganz toll. Also die haben ja so eine längliche Blattform, ne? Was sagst du dazu?
Ja, also jetzt, wenn du dich mit den Tulpen beschäftigst, dann wirst du ja quasi erschlagen. 4200 verschiedene Tulpensorten soll es geben. Und ja, um so einen Überblick dann zu behalten, du hast es schon angesprochen, wurden sie ja von der Blütezahl, von der Abstammung dieser Blütenform in diese 15 Klassen eingeordnet, so wie deine zum Beispiel lilienblütigen Tulpen. Aber es gibt ja dann auch botanische Tulpen, Papageientulpen, gefranzte Tulpen und so weiter. Mhm. Ich mag ja besonders diese halbhohe Triumphtulpe zum Beispiel, Jan Reuß, tief dunkelrot, blüht im April. Oder auch hier diese lilienblütige Sorte Ballade, hat so eine leuchtend magentafarbene Blüte mit weißem Rand und wirkt in Kombination, so mit graulaubigen Stauden zum Beispiel, sehr dekorativ.
Und wie hoch wird so eine tolle Tulpe?
Ja, ist ja auch ganz unterschiedlich, ne? Also zwischen meine Jan Reuß zum Beispiel, sage ich jetzt mal 40 cm bis 70, 80 cm. Also es gibt auch richtige, die so dolle Stängel dann da hinaus schießen.
Und wenn man jetzt Tulpenzwiebeln pflanzen will, also nehme ich da eine Handvoll und ich habe das mal gesehen, dann werden die so hingeschmissen, damit so ein bisschen ja nicht geplant aussieht. Also dann kullern die da so ein bisschen über den Boden und da, wo die liegen bleiben, da pflanze ich die ein. Ist das so die gängige Methode?
Ja, wenn du so eine Mischung haben willst, auch wenn es ein bisschen natürlicher aussieht. Du kannst dich natürlich auch in Reihe und Glied setzen, das hat auch seine Wirkung, ne, mit genauem Abstand. Aber grundsätzlich nicht kleckern, sondern klotzen heißt die Devise. Also lieber ein bisschen mehr einpflanzen, denn dann hast du natürlich auch eine stärkere Blüte.
Und wie viel pro Quadratmeter? Gibt es da auch eine Faustformel?
Ja, das ist natürlich abhängig davon, welche Wirkung du erzielen möchtest. Also so eine Gestaltungsfrage. In Saisonbeeten möchte man meist mit einem Farbflash so beeindrucken. Da nimmt man nicht selten bis zu 200 Tulpen auf einen Quadratmeter.
200?
Ja, also so richtig dicht an dicht. Die haben natürlich dort keine Zukunft. Das heißt, die würden nicht mehrere Jahre dort stehen. Wenn du es langjährig machst, dann reduzierst du natürlich. Dann setzt du vielleicht zwischen die Stauden ja auch 15 bis 20. Oder auch bei den Narzissen 15 bis 20 auf dem Quadratmeter. Bei diesen schönen duftenden Hyazinthen zum Beispiel, da reichen auch 5 bis 10, wenn du die noch so kombinierst. Oder du hast sie in der Hand, sie hat ja schon einen wuchtigen Eindruck auf dich dann gemacht. Die Kaiserkrone, 3 bis 5 Stück pro Quadratmeter, das reicht völlig aus. Das heißt, das ist dann so ein Abstand von 50, 60 Zentimetern, dann hat sie gut in Wirkung gesetzt.
Ja, ich hoffe ja, dein Modell, das du mitgebracht hast, hat es überlebt.
Ja, ja, das hoffe ich jetzt auch. Was. Wir werden es beobachten.
Wird nicht nur ein Kaiserkrönchen. Ja, und auch da gilt bei den Zwiebelblumen das alte Motto, die Großen nach hinten, die Kleineren weiter nach vorne pflanzen.
Kannst du schön staffeln oder im Kreis, wie du es auch immer möchtest, anordnen. Mhm. Oder was du sagtest, das ist halt sehr beliebt, wenn du es naturnah haben möchtest, wie auch das Saatgut verteilt werden würde, wenn du sie einmal hochschmeißt und dann schaust. Nicht zu hoch, sonst nehmen sie Schaden.
Okay. Also beeindruckend finde ich auch diese Allium-Pflanzen, also zum Beispiel dieses Allium Globemaster. Also das kennen wahrscheinlich ganz viele, vielleicht nicht unter dem Namen, aber haben sie schon mal gesehen. Ich sage mal jetzt so ein bisschen, ja, Stängel und oben so eine kugelförmige Blüte drauf, toll, ne? Die ganz aus ganz vielen Einzelblüten besteht. Und Globemaster, wenn man da auch noch so ein bisschen Dünger dazu gibt, da soll die Blüte dann so einen Umfang von ja, bis zu 60 cm haben, also fast so Fußballgröße. Und der Stängel wird 80 cm hoch, oder habe ich mal gelesen. Selbst gesehen habe ich es noch nicht. Ich habe andere bei mir im Garten, die so ein bisschen kleiner werden. Wir wollen ja auch nicht übertreiben, ist ja auch noch ein Reihenhausgarten. Da würde ja so ein Globemaster ja fast schon reichen. Aber ist auch was, was man empfehlen könnte.
Ja, allein die Form, ne, das ist ja mal so ein ganz anderer Formaspekt, wenn man so die auftretenden Pflanzen sieht, die Doldenblüter und sonstiges. Und dann hast du diese Kugeln dazwischen liegen, die so hinaufpressen oder sowas. Ist nur ein bisschen später, musst du noch ein bisschen warten dann auch, wenn die einziehen oder sowas, weil die ja dann erst ab Anfang Mai, Juni, Juli dann blühen.
Und das Gemeine ist, wenn sie blühen, dann ist das Laub schon fast hinüber. Also das Laub ist dann schon gelblich. Das heißt, wenn man sich so ein Allium in den Garten setzt oder mehrere, dann sollte man auch so ein paar Stauden da ringsrum, damit das ein
richtig
bisschen kaschiert wird.
Allein also, ne? Ist allein das ein ist bisschen das karg. Wir hatten mal hier im Blumengang das ganze Sortiment von ganz verschiedenen lila, weißen Blüten und so weiter. Und das sieht dann doch ein bisschen sehr einseitig aus. Mhm. Ne? Die Kombination, die Vielfalt, so die wie macht's bei menschlichen Gruppen, das macht's.
Und welche Stauden wären da vielleicht zu empfehlen, so zum Allium?
Da bist du relativ frei. Wo es beliebt mit kombiniert wird, sind zum Beispiel Pfingstrosen, Rittersporn, Geranium, also der Storchschnabel, mhm, wo die dann so aus dem Laub heraus sich drücken. Also da hast du eine ganz schöne Freiheit, kommt ja dann auch auf die Farbe drauf an. Ne?
So, Ingmar, nächste Frage. Blumenzwiebeln oder Zwiebelblumen auch in Töpfen und Terrakotta-Pötten so auf den Balkon,
ja,
auf den Garten geht auch.
Ne? Sehr beliebt. Ne? Mhm. Sollte nur geschaut werden, dass bei zu kräftigen Wintern die Gefäße so ein bisschen geschützt stehen und dass auch keine Staunisse entsteht. Das heißt, ein guter Wasserabzug dann da ist. Und dann kann so ein Kübel voller Tulpen wie ein Blumenstrauß sein, mit dem du deine Gäste zum Beispiel zu Hause empfängst.
Ja, stelle ich mir richtig toll vor. Also ich werde mir gleich noch ein paar Blumenzwiebeln auf dem Rückweg besorgen und dann mal loslegen. Es gibt aber auch so eine Bezeichnung Lasagnebepflanzung oder Etagenbepflanzung. Da hat man dann auch einen höheren Kübel.
Ja, ich dachte mir, dass du das ansprichst. Und das können wir auch mal zusammen machen.
Ja.
Ich habe jetzt hier
zufällig einen Terrakotta-Kübel.
Genau, dabei. Den habe ich auch schon etwas mit Substrat gefüllt.
Ja.
Und als erstes, meinetwegen, nimm hier mal die größeren Tulpen, legst du die hinein. Ne?
Okay.
Ja, wunderbar.
So, die kommen noch ganz unten.
Genau. Mhm. Ne? Also haben wir wieder so die Pflanztiefe.
Ich habe da jetzt so fünf reingemacht.
Und die, ja, sehr schön. Mhm. Vielleicht auch ein paar mehr. Ja. Das hängt ja dann auch wieder von der Größe ab und von deinem Geldbeutel, den,
okay,
was du investieren willst.
So,
ne? Und dann überdeckst du diese Schicht der Zwiebeln mit Substrat erstmal wieder. Haben wir ja hier in dem Eimer dann.
Warte mal, ich habe ja, Moment, das haben wir ja gleich. Ich muss noch mal frisches Substrat so ein bisschen ernten, ja, sozusagen.
Kannst du auch ein bisschen mischen mit Sand noch mal, wenn du Boden aus dem Garten nimmst dann.
Genau.
Und überdeckst sie schön, achtest ein bisschen drauf, dass die Spitzen trotzdem nach oben zeigen.
Ja, habe ich
bleiben.
Oben so reingesteckt. Jetzt kommt
sehr
mal ein bisschen
schön
Substrat drauf.
Schütte ich mal. Jetzt kommt die zweite Schicht. Wenn du den nächsten,
was nehmen wir da?
Das nächste Angebot nimmst mit den mittelgroßen Narzissen, würde ich einfach mal vorschlagen. Könnte ich mir spannend vorstellen.
Ja
die siehst du ja hier, genau. Mit den schönen Spitzen. Manchmal haben die auch so eine Doppelnase.
Genau, und da ist praktischerweise schon unten so ein bisschen Wurzel dran.
Ja, setzte wieder direkt da drauf. Nur Mut.
Ja, okay.
Ne? Und jetzt wieder
diese Schicht Substrat. Ich jetzt drei genommen.
Ja, nimm mal ein paar mehr, wenn ich das jetzt mir hier so sehe.
Mensch, aber ich mache ja auch fast nichts richtig hier.
Nicht
du bist
so
ein ganz strenger Lehrmeister.
Nee, du bist sehr sparsam. Ne? Von dem, aber du willst ja jetzt so richtig mal Lasagne. Jetzt
lassen wir die Lasagne
Schichten
hier mal auf
Boden anlegen. Ne?
Also wegen der Schichtbepflanzung heißt das so, ne?
Genau.
Ja, gut.
Ne? Wie die Nudelplatten, so denkt man jetzt, die Substratplatten dort
ja,
hinein.
Jetzt wieder Erde drauf.
Jetzt wieder Erde, so ein bisschen. Oder du nimmst halt Substrat lockeres, was nicht zu sehr sackt. Strukturstabil, aber
ja, ich
natürlich
aber
nicht die Feuchtigkeit
noch
halten zu sehr,
so,
dass es keine Fäulnis ergibt.
Jetzt wieder vorsichtig oben drüber.
Und jetzt haben wir den obersten.
Moment, ich muss ja erstmal die Substrate. Weil du sitzt da ja so und ich arbeite hier.
Ja.
Ne? So. Und was kommt ganz oben drauf?
So, die oberste Schicht, was wollen wir nehmen? Noch ein bisschen blau, die Traubenhyazinthen.
Die Traubenhyazinthen.
Nehmen wir mal hier, die kleinen.
Die so aussehen wie die vertrockneten Regenwürmer.
Ja, ja, naja.
So. Ja, okay.
Jetzt müssen die noch ihre Schönheit dann im Frühling entfalten. Ne? Legst du so einfach schön drauf.
Die haben aber schon
drin.
Wurzeln.
Wir sind schon fast unter der Oberkante jetzt angelangt.
So, ja.
Ne? Sehr schön. Ja,
okay.
Elegant. Bei dir sitzt jeder Handgriff. Ja, sehr gut.
Hier ist noch ein Zweig. Warte,
komm, ja, jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, das mit Substrat abzudecken.
Okay, nochmal. Wenn ich das gewusst hätte, dass hier so viel zu arbeiten ist. Ingmar, ich dachte, wir machen hier so eine gemütliche Aufnahme.
Du dachtest, du kommst im Garten nur für den Liegestuhl?
Nein.
Du möchtest ja auch was dann im Frühjahr davon haben.
Jetzt guck mal, ich schütte wieder oben.
Ja, durch. Musst nur sehen, dass das nicht zu sehr verrutscht, dass schon ein bisschen die Gleichmäßigkeit da so bleibt.
Ja.
Das ist ja jetzt so richtig, so, ja, schon eine Kunstpflanzung. So, ne?
Noch was oben drauf jetzt?
Ja. Nein, das reicht jetzt erstmal. Ne? Also wir könnten jetzt auch noch ein paar, was weiß ich, Schneegelchen einstreuen oder sowas. Aber jetzt ist das Spannende, auf dem kleinsten Platz hast du jetzt in diesen Schichten ein Blühfeuerwerk, was abläuft dann im nächsten Frühjahr, wo die sich aneinander schmiegen und durchdrücken und dann eine nach der anderen oder vielleicht auch zusammen dann blühen. Naja, je nach Blütezeit dann.
Genau.
Ne? Die haben ja jetzt ihre Tiefe und dann
Dann habe ich also über Wochen, Monate hier immer einen schönen Kübel
ja,
mit.
Und wenn die einen da sind und du willst sie auch nicht weiter dort, dass jetzt die Terrakotte 5 Jahre hält, sondern nach einem Jahr ist die natürlich durch. Das heißt, dann kannst du auch mit Blatt und Stiel das komplett abschneiden und dann kommt schon die nächste Variante und so. Ist wie ein Springbrunnen, immer mit neuen Farben. Dann auch so ein ganz kleines, also ein ganz kleines Gefäß.
Da freue ich mich aber schon drauf.
Ja, wäre das nicht auch ein schönes Geschenk?
Ja, danke. Ich nehme es gerne an.
Familie eroberst.
Okay, das ist wieder ein toller Tipp, den du da gegeben hast. Also Lasagne oder Etagenbepflanzung. Gut. Welchen Geheimtipp hat der Gartenmeister noch? Welche Blumenzwiebeln sollte ich mir vielleicht jetzt kaufen, damit ich auch mal ein paar außergewöhnliche Pflanzen bei mir im Garten habe, wo dann die Nachbarn sagen, wow, wo hat er das denn her?
Ja, die Auswahl ist ja immer wieder beeindruckend. Man kann mit Masse beeindrucken oder auch mit kleinen Raritäten. Ne? Apart und besonders zum Beispiel die kleinen frühen Netzblatt-Iris mit ihrer anmutigen violetten Blüte im Frühjahr und so mit einer zarten Zeichnung im Mittelstreifen, so in Gelbtönen. Also meine Mutter würde sagen, allerliebst. Es lohnt sich also in Katalogen zu blättern oder zu schauen, was die Gartenmärkte dieses Jahr, diesen Herbst anbieten.
Ja, und das geht ja auch jetzt bald los mit den Blumenzwiebeln kaufen. Also da kann ich ja dann schon vielleicht mal an einem Wochenende gemütlich in einen Gartenfachbetrieb gehen und mal gucken, was es da alles so gibt. Ich habe da aber doch noch mal eine Frage. So, ich glaube, 3 Gruppen von Blumenzwiebeln gibt es. Ne? Die Einjährigen.
Ja.
Sind das diejenigen, die dann auch am schönsten blühen, weil die nur ein Jahr sich richtig verausgaben?
Richtig, die meisten hochgezüchteten Tulpen, die powern sich dann voll aus und haben dann keine Kraft mehr für die Folgejahre. Das ist also etwas für die Saisonbepflanzung, richtig, ne? Und dann
ja, gibt es noch die Mehrjährigen?
Mehrjährigen, das hängt dann halt vom Standort ab. Hat man die Bedürfnisse berücksichtigt und den richtigen Standort gefunden, dann sollten sie sich gar nicht sogar so selbst vermehren, was wir auch hatten mit dem Saatgut oder sowas. Nimmt man auch häufig Narzissen dann zum Beispiel nach einem Jahr oder nach ein paar Jahren wieder auf, nimmt den Pulk auseinander und zieht ihn ein bisschen auseinander und setzt die Zwiebeln wieder ein. So entwickelt sich so ein entsprechender Bestand von leuchtendem Gelb. Ne?
Und dann gibt es noch die Verwilderungsblumen. Zwiebeln, also die sich dann so ausbreiten.
Ne? Ja, auch toll. Ne? Wir haben im Eichenhain vor rund 2,5 Jahrzehnten 11.000 so kleine, süße, blaue Schneestolzzwiebeln gesetzt. Mann. Und jetzt ist die komplette Fläche ein einziges blaues Blütenmeer, kombiniert mit kleinen, relativ frühblühenden Narzissen, also ein Gedicht, wo wirklich auch die Besucher hinpilgern.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das würde ich sagen, war es dann auch schon fast mit unserem Podcast Alles Möhre oder was. Heute die Folge rund um Blumenzwiebeln. Ja, wir haben gehört, dass es die kleinen Wunderwerke ja wirklich so richtig in sich haben und einfach in jeden Garten gehören oder auch in den Kübel auf dem Balkon. Nicht? Stimmt?
Ja, richtig.
Haben wir ordentlich rübergebracht, hoffe ich. Lasagne, genau. Allen, die uns zugehört haben, sagen wir herzlichen Dank und dran denken. Es gibt noch viele weitere Folgen unseres Podcasts und da geht es dann unter anderem um Rosen, um insektenfreundliche Pflanzen, die unterschiedlichen Gartenstile, die es gibt, um den Rannen auf Kleingärten, es geht um den Präriegarten und so weiter und so fort. Also gerne mal reinhören. Ganz herzlichen Dank auch an meinen Blumenzwiebelexperten, an den Gartenmeister Ingmar Guldner aus dem Berggarten in Hannover.
Gern, Ralf.
Ich darf wiederkommen.
Du bist immer jederzeit hier herzlich willkommen.
Und da im Berggarten haben wir auch diese Folge aufgezeichnet. Und Ingmar, du hast mir gesagt, wenn ich schon mal hier bin, dann könnten wir anschließend auch noch ein paar Zwiebeln setzen. Mache ich natürlich gerne. Wie viele hast du denn so gedacht?
So 1000.
Oh nein, 1000, das kann nicht dein Ernst sein.
Auf geht's.
Nein, Ingmar, nicht 1000. Wollen wir es nicht bei 100 belassen?
Masse. Ja, aber wenn du schon mit mir verhandelst.
100. 100 machen wir gerne.
100.
Gut, also im eigenen Garten müssen es vielleicht nicht gerade 100 sein. Einfach mal anfangen und dann sehen im nächsten Frühjahr, wie schön sich alles entwickelt. Und dann werden es vielleicht 100 oder auch mehr. Also, dann besten Dank nochmal fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.